Gott ist gegenwärtig. Das klingt doch gut. Wir wurden eingeführt. Vielleicht sagt sich das auch schnell und durch das langsame Sprechen ist es uns aufgefallen, dass es sich ansonsten so schnell sagen, Gott ist gegenwärtig. Doch sag, glaubst du das? Dass Gott da ist? Ich glaube, ich meine, nirgends wird das so klar wie im Gebet, in deinem und meinem Gebetsleben. Denn was möchte das Gebet denn sein? Ich finde, Gebet ist so eine verdichtete Form, die Gegenwart Gottes zu erleben. Eine ganz verdichtete Form, die Gegenwart Gottes zu erleben. Warum? Weil der Betende direkt Kontakt mit Gott aufnimmt. Er spricht ihn an. Zurzeit befinden wir uns ja als Gemeinde in einer Predigtreihe über Grundwerte dieser Gemeinde. Grundwerte. Vor circa 10 Jahren hat man versucht, sie mit ein paar Punkten so auch zu beschreiben. Und in der Predigt letzten Sonntag ging es ja um diesen Themenbereich Nachfolge. Und heute ein anderer Grundwert, Gebet. Das Gespräch mit Gott. Und damals hat man diesen Grundwert so festgehalten, so formuliert. Gebet als Schlüssel geistlichen Lebens praktizieren. Gebet als Schlüssel geistlichen Lebens praktizieren. Weil Christ zu sein vor allem heißt, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus zu leben, pflegen wir diese Beziehung durch das Gebet. Denn ohne Gebet verkümmert unser Glaube. Das hat die Gemeinde vor 10 Jahren mal festgehalten. Das wollen wir. Und ich glaube, das ist auch sehr zentral festgehalten. Wo kommt das nämlich her, dass das so wichtig wäre? Apostelgeschichte 2. Ich finde das immer wieder eine zentrale Aussage. Die Situation damals nach dem Pfingstereignis kamen Menschen zum Glauben und es gründete sich die erste Gemeinde. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2 als Zusammenfassung, was sind denn Charaktere dieser Gemeinde? Dann heißt es hier, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das ist so eine Luther-Formulierung, sehr stark Substantive drin. Ich habe nochmal eine andere aus der Guten Nachricht-Bibel herausgeholt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Das sind die Grundwerte, ne? Was wichtig war für sie. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, also im Glauben aufzeigen, was Glauben bedeutet, wie Glauben gelebt werden kann. Sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen. Sie feierten das Mahl des Herrn, also die Abendmahlsfeier, und sie beteten gemeinsam. Man hat das auch immer wieder benannt, das sind so 4 Säulen der Gemeinde. Auch da wird es wieder deutlich. Ja, das Gebet kommt drin vor und das Gebet gehört zum Grundbestand eines Gemeindelebens, eines Lebens auch als Christ. Aber schauen wir uns einmal an, warum das Gebet im Leben eines Christen und im Leben der Gemeinde denn so wichtig ist. Und warum man es nicht durch irgendwas anderes ersetzen kann. Ich habe das mal so versucht oder habe das so überschrieben. Das Gebet gibt uns einen Platz in unserem Verhältnis zu Gott. Das Gebet zeigt uns einen Platz auf in unserem Verhältnis zu Gott. Jesus selbst ist ja derjenige, der seine Jünger lehrt, im Vaterunser, wie sie beten sollen. Er zeigt sozusagen Christen, wie wir auf eine gute Art und Weise mit Gott ins Gespräch kommen können. Sicherlich könnte man über das Vaterunser eine ganze Predigt oder ganze Predigtreihe halten. Ja, das wäre möglich. Ich möchte aber nur 2 Punkte herausgreifen. Es beginnt unser Vater im Himmel. Unser Vater im Himmel. Eigentlich ist das eine Anrede in diesem Gebet mit einem doppelten Beziehungsaspekt. Den, glaube ich, den gibt es meines Wissens in keiner Religion. Den gibt es in keiner Religion. Den gibt es nur im Glauben an Jesus Christus. Es ist die Umschreibung für ein gemeinsames Zuhause-Sein in Gottes guter himmlischer Familie. Es ist die Umschreibung eines Zuhause-Sein in Gottes Familie, unser Vater. Schon in dem Auftakt, da liegt so viel Wärme, so viel Liebe, so viel Geborgenheit, so viel Frieden. Eben ganz anders als manche Erfahrnisse in unserem Lebensalltag. Ins Gespräch mit Gott kommen, beten, bedeutet dann so viel wie nach Hause kommen. Gemeinsam nach Hause kommen. Von Jesus zu beten, von Jesus beten zu lernen, das heißt aber auch, die Prioritäten richtig zu setzen. Das, was wichtig ist. Schauen wir uns einmal das Vaterunser an. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und unser tägliches Brot gib uns heute. Vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der vorrangige Platz im Gebet, so gibt Jesus hier unzweifelhaft zu verstehen, der gebührt Gott. Der gebührt Gott. Gebet ist als Einzelgespräch oder als Gruppengespräch mit Gott keine Ego-Veranstaltung. Hauptsache, es dreht sich um mich. Nein. Du und ich, wir sind nicht Nabel der Welt. Du und ich, wir haben unseren Platz mit unseren Anliegen. Und für sie nimmt sich Gott auch wirklich Zeit. Wir kommen ganz ausführlich vor. Seht ihr in dem Mittelpart, ich habe es versucht immer rot zu machen. Uns, unser, uns, unsere, unsere, unserem, uns. Wir kommen vor. Ja, wir sind da. Das gibt Jesus zu verstehen in diesem Gebet. Aber zuerst kommt jemand anders. Lass uns doch so sein, wenn wir beten, dass wir zuerst auf Gott selbst schauen, der so unendlich mächtiger ist als du und ich. Und dann geschieht etwas. Geschieht etwas, nämlich wo wir ehrlichen Herzens auf Gott schauen. Da öffnen wir sozusagen den Raum für Gottes Kraft und seinen Einfluss in unser Leben. Wo wir aufhören, uns zuerst im Gebet um uns zu drehen, sondern wo wir anfangen, uns um Gott selbst zu drehen, auf ihn zu fokussieren. Da entsteht Raum, dass Gottes Kraft in unser Leben hineinfließen kann. Da entsteht ein Perspektivwechsel. Da bleiben wir nicht bei unseren Möglichkeiten hängen und bei unserem Verstehen, sondern dann öffnet sich etwas, was deutlich werden lässt, Gott hat mehr Möglichkeiten, als ich sie habe. Verstehe diese Aussage jetzt bitte nicht gesetzlich, so als müsste man das so machen. Nein. Aber es ist Jesu Einladung, du, wenn du geistlich, ich formuliere es mal so, wenn du geistlich wachsen willst, dann zeige ich dir, wie ein Weg dazu ist. Immerhin antwortet Jesus nochmal so auf die Frage der Jünger, als sie Jesus fragen, sag mal, kannst du uns nicht beten lehren? Kannst du uns nicht das aufzeigen, wie man beten kann, wie es in einer guten Art und Weise sein kann, dass wir beten können? Und sie erinnern Jesus dabei an Johannes, der das seinen Jüngern gezeigt hat. Aber sie sagen, kannst du das nicht uns zeigen, damit wir es in einer guten Art und Weise machen? Lehren. Jünger bitten Jesus, unterrichte uns, wie wir beten können. Naja, und darauf antwortet Jesus so. Ich glaube, bei Jesus im Unterricht hat was Wert. Das hat schon seinen Grund. Der hat sich was dabei gedacht. Vielleicht ist sein Horizont weiter als meiner. Es könnte sein. Es könnte sein, dass ich tatsächlich gewinne im Gebet, wenn ich mich dafür öffne, so wie Jesus es zeigt. Ich glaube, da ist viel dran. Ein zweiter Gedanke. Ja, was kann ich denn mit Gott bereden? Was kann ich denn mit ihm bereden? Zusammenfassend das erste nochmal natürlich. Gott danken, zu seiner Familie gehören zu dürfen. Unser Vater heißt es dort. Die Anrede der Christen, der Jünger Jesu. Unser Vater. Oder wie Paulus es macht im Epheserbrief Kapitel 1. Ist ja auch so ein Gebetsaussage. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Und dann kommt eine ganze Auflistung. Wer den Epheserbrief mal liest, Kapitel 1, da ist einfach Gebetsfülle drin. Was Gott alles getan hat. Er beginnt mit, denn er hat uns erwählt vor Anbeginn der Welt. Bumm, wieder sprengt es mein Verstand. Aber er zeigt auf, Gottes Handeln reicht so weit schon zurück und ist ausgerichtet auf dich und mich. Gott danken. Ein zweites aber, ich glaube, was uns sehr nah auch kommt, ihm meine Not klagen. Unsere Not klagen. Ich bringe mal ein Beispiel. Im 1. Samuel-Buch wird gleich zu Anfang in Kapitel 1 berichtet, wie da eine Frau, Hanna, zerknirscht im Tempel ist. Wie sie eigentlich in sich zusammengefallen ist. Wie sie wie ein jämmerliches Häuflein, so steht es da, in der Ecke sitzt und wimmert. Gar nicht wieder aufhört. Die Frau Hanna ist ohne Kinder. Und zur damaligen Zeit besonders war das eine Aussage, ich habe keinen Wert in der Gesellschaft. Also nicht nur, dass sie keine Kinder hat, sondern ich selbst habe auch keinen Wert. Und das hat sie richtig kaputt gemacht. Und so kommt sie mit ihrer Not, kommt sie in den Tempel und weint und klagt und jammert, weil sie es immer wieder einen großen Schmerz empfindet. Der Tempelprophet, der zuständig war, Eli, der spricht dich schon an, sag mal, was machst du da? Du bist wohl, ist ja auffallend, wie sie es macht, du bist wohl besoffen, komm raus da, das geht nicht. Nein, sagt sie, ich bin das nicht. Ich bin wirklich nicht betrunken, sondern hier heißt es dann, was habe ich gemacht? Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. 1. Samuel 1, Vers 15. Das ist Gebet. Dass du, dass ich, dass wir unser Herz vor Gott, dem Herrn, ausschütten dürfen. Also nicht tröpfeln, schütten. Das steht da. Ja? Da platscht auch was rein. Da kommt es nicht auf die Feinheit der Sprache an, der Formulierung. Nein! Unser Herz vor ihm ausschütten. Kennst du das? Kennst du das, dass wirklich Weinen über Dinge, Geschehnisse, Entwicklungen im Leben, an denen du selbst bist, beteiligt bist, selbst agierst oder die an dir geschehen ist, wo du einfach nur weinen kannst. Du musst dich vor Gott nicht schämen, sondern Gebet heißt, ich öffne mich vor Gott. So bin ich, Herr. So geht es mir. Ist das nicht fulminant? Dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erden, so auf dich und auf mich achten will? Dass er so einen Blick für mich haben will, dass ich so zu ihm kommen kann? Ich brauche keinen Anzug. Nein. So wie ich bin. Ich schütte mein Herz vor Gott aus. Weißt du, wie gut das tut? Vor Gott das Herz auszuschütten. Ich lade dich dazu ein. Zögere nicht. Lebe das. Lebe es. Vielleicht das noch dazu. Gott ist ja jemand, der nicht nur hören will, sondern Gott ist ja jemand auch, der mit dem Gehörten etwas anfangen will. Also der etwas zurückgeben möchte in unser Leben. Natürlich geht es im 1. Samuel 1 bei der Hanna auch darum, dass etwas zurückkommt in ihr Leben. Ja. Gebetserhörung. Nennen wir das. Das geschieht nicht immer auf die Art und Weise, wie unsere Denke ist. Ja, manchmal geht Gott auch ganz andere Wege und manchmal hat er auch ganz andere Zeiteinheiten. Aber hier im 1. Samuel ist es so, dass nach einer gewissen Zeit die Hanna tatsächlich schwanger wird und auch ein Kind gebären darf. Gott erhört Gebet. Wer bei mir im Bibelkreis ist, noch was anderes dazu. Wer weiß, in der Offenbarung gibt es so eine Stelle, da wird es beschrieben, wie, sind die neulich mal durchgegangen, wie die Gebete der Christen vor dem Thron Gottes aufsteigen, wie lieblicher Geruch wird er beschrieben. Also so eine Umschreibung dafür, dass keins deiner Gebete mit deinen Nöten verloren geht, vor Gott unbeachtet bleibt, sondern die steigen auf, so bildlich wird Gott zieht sie die Luft mit der Nase ein. Er spürt das richtig. So wird das bildlich beschrieben. Ja, so soll dein Gebet sein. Das sagt Gott dir zu. Darum, komm, schütte dein Herz vor ihm aus. Ein anderer weiterführender Gedanke. Gebet, was kann ich mit Gott bereden? Gott um Orientierung und Mut im Leben bitten. Eine Situation der ersten Christen, Apostelgeschichte 4 wird die berichtet. Die kamen in so eine ganz bedrängte Situation. Zwei kompetente Leute aus der Gemeinde waren gefangen genommen worden von den jüdischen Aufsehern. Und das hatte die Gemeinde durcheinander gewirbelt. Wie soll es jetzt weitergehen? Jetzt gibt es nicht nur Grün, jetzt gibt es irgendwie Druck von außen. Und dann setzen die sich zusammen, die Gemeinde, und sie beten. Sie bitten Gott um Orientierung für das weitere Handeln, um Wegweisung. Wie sollen sie jetzt tun? Sie erzählen Gott, was da gerade passiert ist. Und sie fragen, und wie geht es jetzt weiter? Um Mut und Orientierung im Leben bitten. Kennst du das? Deinem eigenen Leben sind Weichenstellungen. Dinge, die neu justiert werden müssen. Hier, ihr beiden, wir haben vorhin eure Hochzeitsanzeige da gehabt, ja? Das ist zum Beispiel so ein Part. Da braucht ihr im Vorfeld schon Gottes Orientierung. Wenn man wirklich als Ehepaar miteinander leben will, dann brauche ich Gottes Orientierung da rein. Und seinen Mut, das auch anzugehen. Und nicht in der Unverbindlichkeit zu bleiben, sondern wirklich eine Ehe zu schließen. Und nicht nur bei Freundschaft zu bleiben. Für beides will Gott auch hineinsprechen in das Leben. Er will euch Zusagen geben. Auch in anderen Bereichen. Bei der Berufswahl. Viele andere Tätigkeiten. Lasst das Inhalt des Gebets sein. Um Orientierung,
Gottes Orientierung für dein, für mein Leben, für unser Leben zu bitten. Weiteres, was kann ein weiter Inhalt sein? Inhalt kann auch sein für Gottes, für das Wirken Gottes im eigenen und im Leben anderer Menschen bitten. Also im eigenen Leben hätten wir schon ein Stück weit bei dieser Orientierung und bei diesem Mut, ja. Aber es kann auch in der Fürbitte sein, dass er es bei anderen Menschen tut. Klar, der größte Teil der Leute ist das nicht fremd, sondern die werden das auch praktizieren. Aber weißt du, dass da auch Segen drauf liegt? Dass Gott dieses für andere Einstehen, dass das auch zu den Gebeten gehört, die vor den Altar Gottes dringen, die er einzieht, bildlich gesprochen mit seiner Nase, und spürt, die ihm präsent sind. Ich weiß von einem Mann, der hat für jemanden aus der jüngeren Generation gebetet. Über mehrere Jahrzehnte. Ich glaube, es waren zwischen 3 und 4. Gebetet, dass bei diesem jungen Mann, der mittlerweile in die Jahre ja gekommen war, sich wirklich was passiert im Leben. Der wollte von Gott gar nichts wissen. Und als der Mann, der betete 30 Jahre, sag ich mal, auf dem Sterbebett lag, da sagte er, jemand anderen kam ins Raum und sagt, du, ich habe 30 Jahre dafür gebetet. Bis jetzt hat Gott das noch nicht aufgenommen, noch nicht erhört, noch nicht umgesetzt. Weißt du was? Ich gebe dieses Gebet jetzt an dich weiter. Ich sterbe jetzt, übernimm du das bitte. Und es hat die nächste Generation übernommen. Und das dauerte gar nicht lange, da kam dann dieser Mensch, der vom Glauben überhaupt keinen Zugang hatte. Aber er kam dann zum Glauben. Warum? Da war eine Fürbittenzeit zwischen 30 und 40 Jahren vorher da. Kein Bedrängen des Menschen, sondern ein sich wenden an Gott. Für mich war das so ein Beispiel. Hut ab, Respekt. Ja, das wünsche ich mir auch. Solch eine Ausdauer zu haben, in Liebe etwas vor Gott bringen zu können. Warum vor Gott mit ringen, dass er es doch wirklich in einem guten Art und Weise zum Ziel führt. Ja, Fürbitte. Und vielleicht bringt dieses kleine Beispiel auch Mut in dein Leben hinein, der du schon 2, 3, 4 Jahre für ein bestimmtes Anliegen betest. Weil du weißt, es ist Anliegen im Sinne Gottes, aber du diese Erhöhung noch nicht erfahren hast, diese Veränderung noch nicht eingetreten ist. Hör nicht auf, bleib dabei. Suche das Gebet in der Fürbitte. Sprich für die andere Person vor Gott, dass Gott selbst handeln möge. Einen letzten Punkt will ich noch nennen. Gebet ist auch der Ort, Gespräch mit Gott, um konkrete Schuld zu benennen. Es ist der Ort, um konkrete Schuld zu benennen. Ich lese dazu etwas aus Psalm 51, einige Bibelverse. David schreibt dort, sei mir gnädig, o Gott, du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus, wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Das bekenne ich. David wird da sehr konkret und Bibelkenner wissen, da steht so eine bestimmte Situation dahinter, die auch sogar zum Tode einer anderen Person geführt hat. Und das lastet auf ihm. Okay, nun muss auf dir ja nicht unbedingt etwas lasten, dass jemand anderes zu Tode gekommen ist und du damit der Verursacher warst. Das kann auch ganz was anderes sein. Was kann etwas sein, wo du merkst, ja, das ist wirklich, das steht zwischen Gott und mir. Und das ist verkehrt. Ich weiß, es ist verkehrt. Ich weiß, es war verkehrt. Und trotzdem habe ich es getan. Und im Rückblick, wenn ich da gucke, ich kann es drehen und wenden, es ist einfach so, es war verkehrt. Ich habe schon häufiger erlebt, dass man mit Menschen spricht und die sagen, ja, es war verkehrt. Und dann frage ich nochmal einen Schritt weiter, und, was ist jetzt? Hast du denn mit Gott da schon mal drüber gesprochen? Da sagte mir neulich noch jemand, nee, das habe ich noch nicht. Ja, lass doch sowas nicht vorbeigehen. Das ist doch Inhalt des Gespräches mit Gott. Ehrlich werden vor Gott, auch wenn es um eigene persönliche Schuld geht, um Fehlverhalten. Dann lass es doch benennen. Da liegt eine so große Verheißung drauf, dass wenn Gott frei macht von der Schuld, befreit, die Ketten löst, dass du neu in das Leben hineinstarten kannst. Ohne dieses Gewicht. Ich werde die Situation nie vergessen. Da sprang eine Frau richtig so hoch, weil die sagte, endlich bin ich frei geworden. Ist doch schade, wenn sowas in deinem Leben vorübergeht, ohne dass es Teil deines Lebens wird. Oder auch immer wieder Teil des Lebens wird. Darum, zum Gebet gehört auch, zum Gespräch mit Gott auch die Chance und die Möglichkeit, ja, gerne reinzutreten in die Situation, dass ich auch Schuld bekenne vor ihm, dass er mich frei macht, dass ich atmen kann. Und das ist vielleicht das letzte Bild, was ich aufnehmen möchte. Gebet ist so etwas wie Atem holen. War das schon mal in einem Raum? Na bestimmt. In einem Raum, bei dem ganz viele Leute saßen, kleiner Raum, lange Sitzung gehabt oder sowas. Und die Leute sitzen drin, aber die haben kaum Luft. Und du kommst von außen rein und merkst, Psalla, hier will ich lieber wieder raus. Macht mal ein Fenster auf. Jemand, der von außen reinkommt, der merkt manchmal erst, wie dramatisch das ist. Spitzt mal ein bisschen zu. Dass da gar kein Sauerstoff mehr drin ist in dem Raum. Wie schlecht die Luft ist, in der die anderen drin leben. Gott gönnt dir den Sauerstoff. Gott gönnt dir den frischen Wind in dein Leben hinein. Gebet ist Raum zum Atmen. Gott ist gegenwärtig. Damit haben wir begonnen. Ist das nicht gut, dass er da ist? Sondern du hast vorhin gesagt in deiner Einladung, Gebet ist so etwas wie Freundschaft, Leben mit Gott. Oder wir haben es in unserem Grundwert nicht nur über Gebet reden, sondern Gebet praktizieren. Wir kommen jetzt in die Phase hinein, wo wir auf ganz verschiedene Art und Weisen das praktizieren können, so wie es vorhin auch schon beschrieben wurde. Du findest deine ganz eigene Art. Ein paar habe ich aufgezählt heute Morgen. Du hast eine eigene Art noch. Gott ist gegenwärtig. Nutzen wir diese Möglichkeit. Ich möchte einleiten dazu, auch selbst das Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, danke, dass du als der Sohn Gottes gegenwärtig bist, dass Gott der Vater gegenwärtig ist und dass Gott der Heilige Geist gegenwärtig ist. Danke, dass wir damit leben dürfen. Und wenn uns das heute diesem Gottesdienst so vor Augen gestellt würde, dann ist es das Anliegen, dass es nicht im Kopfwissen ist, sondern dass es in das Herz dringt. In unser Inneres. Uns als Personen füllt und dass wir aus diesem gefüllt worden sein gerne reagieren möchten, aufgrund unserer ganz eigenen Art und Weise, in das Gespräch mit dir einsteigen, das Gespräch mit dir fortführen, das Gespräch mit dir an ganz markante Punkte bringen können. Dazu segne uns. Amen.